Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Mein heutiger Gast ist kein Unbekannter hier im Podcast, hat aber heute auch etwas mitgebracht, was vielleicht die gesamte Equity-Story seines Unternehmens neu schreiben könnte. Ob das so ist, das werden wir gleich im Gespräch heraus erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall, Herrn Dr. Jürgen Lagmann von Enapta wieder begrüßen zu können. Enapta, so viel noch kurz zur Vorrede für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja das Unternehmen vielleicht noch nicht so gut kennen, ist Spezialist für die Herstellung von grünem Wasserstoff mit einer eigenen patentierten Technologie. Enapta baut sogenannte Elektrolyseure, also Anlagen, die mit Strom aus Wind und Sonne Wasser in Wasserstoff aufspalten können. Das Besondere daran ist eine Membrantechnik, die ohne teure und seltene Rohstoffe wie Iridium auskommt. Vor wenigen Tagen nun hat das Unternehmen eine tiefgreifende Neuausrichtung angekündigt. Was dahinter steckt, das bespreche ich nun mit Dr. Lagmann. Herzlich willkommen.
Ich begrüße Sie auch, Herr Müller. Danke für die Gelegenheit, hier ein bisschen was zu erklären und zu klären und zu erzählen.
Sehr gerne. Und fangen wir mal gleich mit den Erklärungen an. Enapta hat ja eine umfassende Neuausrichtung beschlossen. Und bevor wir hier in die Details gehen, nochmal ein bisschen der Blick zurück. Was war denn so der eigentliche Auslöser jetzt für diesen Schritt?
Ja, das ist... Also tatsächlich ist es, kommt's, wie so oft in jedem Unternehmen, kommt es vom Markt. Ja? Der Wasserstoffhochlauf, ja, vielleicht auch ein bisschen intern, ich erkläre, also der Wasserstoffhochlauf oder die Produktionshochläufe, das ist halt deutlich langsamer, als viele erwartet haben, wir auch. Hm? Im Markt gibt es halt, obwohl alle Komponentenhersteller fertig sind, gibt es halt dann doch sehr viele Verzögerungen und so weiter. Durch, weil die Finanzierung vielleicht nicht steht, weil die Offtaker ein bisschen langsam sind. Projekte werden verschoben, das weiß man auch aus der Stahlindustrie und so weiter. Ja. Die Politik versucht zu beschleunigen, aber es greift alles langsamer als erhofft und man rechnet dann doch jetzt eher mit einem sehr verhaltenen und moderaten Wachstum. Und für uns als Unternehmen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, eigentlich entweder an Prognosen festzuhalten, die eben diesen extra, diesen Riesenwachstum, die einen Bedarf prognostizieren, den es nach aktuellen Informationen vielleicht gar nicht in dieser massiven Form gibt, oder strukturell eben an diese eher dynamischen Bedarfe anzupassen. Und das, den Weg haben wir uns entschieden. Das heißt, wir passen uns eigentlich der Marktsituation an. Und das bedeutet, wir müssen eben nicht mit Umsätzen im mehrstelligen, im 100, 150 Millionen Bereich planen, ja, wie wir das vielleicht irgendwann mal für 20, sondern wir müssen mit einem moderaten, vernünftigen Wachstum unseres Geschäfts planen und dann ganz klar die Kosten im Blick haben, damit wir eben wirklich einen positiven EBITDA und einen positiven Cashflow zeigen können. Das ist wichtig, ja.
Okay. Gehen wir mal vielleicht das noch so jetzt in die einzelnen Details so ein bisschen Schritt für Schritt. Kernstück der Neuausrichtung ist ja der Wechsel, wie Sie es auch in Ihren entsprechenden Mitteilungen benannt haben, zu einem Asset-Light-Modell. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für Sie?
Das ist eigentlich Asset-Light heißt im Prinzip, heißt eigentlich Fokussierung. Und heißt Fokussierung auf das, wo man stark hat. Sie haben ja von unserer patentierten Technologie gesprochen. Und es ist natürlich wichtig, gerade diese Kerntechnologie weiterzuentwickeln und da wirklich diese Technologieführerschaft zu erhalten. Fertigungsführerschaft ist was ganz anderes. Da ist viel Investition in Automatisierung und so weiter. Ja? Also man muss überlegen, wo ist, man wird ja oft gefragt, du willst die Nummer eins sein. Und sagt ihr, ja, ich will die Nummer eins sein. Aber in was eigentlich? Ja? Und für uns, wir wollen eigentlich diese Technologieführerschaft, die wollen wir behalten, weil die ist Marktzugang, die ist Attraktivität, die bringt uns die Projekte und die bringt auch Potenziale, die Kosten zu reduzieren. Aber wir wollen gar nicht die Ambition, Fertigungsführer zu werden gegen dann doch unglaublich große, kapitalstarke Firmen, die sich vor allen Dingen in China jetzt positionieren, ja. Sondern hier sagen wir, wir müssen gar nicht Fertigungsführer sein, sondern wir müssen Technologieführer in unserer Technologie bleiben und ein paar kommen und natürlich, wir nennen das so ein bisschen Blackbox, da wo unsere Patente besonders greifen, Sie haben mein Membran, das eigentlich ist dieses Paket aus Anode, Kathode, Membran, wo wir ganz besonders viel Know-how drin haben, das machen wir dann vielleicht noch selber. Ja? Das ist dann ein Bereich, den wir selber machen, aber die Fertigung von Stacks, die Herstellung von Containern, BOP, das machen wir nicht selber. Auch im Service, natürlich haben wir unsere Projektleiter, aber es gibt viele Firmen, die eine Kommissionierung machen können. Also Asset Light heißt eine Reduktion auf die Kernkompetenzen. Und die heißen Technologieführerschaft, Service und Commissioning, stark im After-Sales und Vertrieb. Aber eben loslassen von wirklich Nicht-Kernaktivitäten. Und dazu gehört insbesondere die Fertigung von Elektrolyseurkomponenten oder Elektrolyseuren. Da gibt es viele, viele andere, die das auch sehr gut machen. Also den Zusammenbau, die Assembly, möchte ich mal sagen.
Sie haben es ja schon angesprochen, gerade was die Nutzung der Patente, was sozusagen die Technologieführerschaft angeht. Sie haben ja die chemische Herstellung der Elektronen, die soll ja weiterhin in Pisa bleiben.
Die bleibt bei uns, das ist uns wichtig, genau. Aber ab da, aber alles andere, muss man auch fairerweise sagen, sind natürlich auch Zukunftsteile. Ja? Also die Bipolarplatten, ich will jetzt nicht ins Detail eingehen, Endplatten, Bipolarplatten und so weiter, sind alles Zukunftsteile nach unserem Design, aber bewusst auch so gebaut, dass wir hier in einem Lieferanten auswählen können. Ja? Also dass wir nicht nur uns auf einen Lieferanten spezialisieren, sondern dass wir wirklich sagen, wir können hier eine Supply Chain entwickeln, die kostengünstig nach unserer Spezifikation, aber wirklich in der Breite mit einer Auswahl haben von 5, 6, 7, 8 Lieferanten für die Bauteile und nicht nur einen, der genau das so umsetzt unter irgendwelchen. Das sind Standardbauteile im Elektrolyseurgeschäft und die kaufen wir zu und dann werden die im Prinzip montiert. Das heißt, die Platten werden aufeinander gelegt, verpresst und dann ist der Elektrolyseur fertig. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, ist es auch. Und genau deshalb sagen wir, wo ist die echte Kompetenz? Und die Kompetenz in der Entwicklung ist natürlich sag mal, in Langlebigkeit, in Effizienz. Und das ist im Kern ja einmal natürlich unsere trockene Kathode in der Technologie, aber dann eben auch dann die Katalysatoren und Membran. Und da bleiben wir fokussiert in unserer Entwicklung. Das heißt, und da halten wir auch einen Vorsprung, ja, so Risiko kopieren, ja. Eine Bipolarplatte zu kopieren ist einfach, aber unsere Kernkompetenz, das ist schwierig. Und deshalb bleiben wir da in der Kompetenz und beabsichtigen aktuell auch nicht, diese Kompetenzen nach China oder in die USA zu verlagern, sondern das wird dann von uns beigestellt, wie man so sagt.
Jetzt ist ja dieser Schritt, gerade die Serienfertigung, das Assembly, wie Sie gesagt haben, auszulagern, hat ja auf der ersten oder auf der offensichtlichsten Seite natürlich einen Kostenvorteil. Haben Sie denn da Möglichkeiten, auch sozusagen auf Qualität und Lieferfähigkeit Einfluss zu nehmen oder das zu steuern?
Es hat Kostenvorteile und es hat natürlich, also es hat natürlich auch Vorteile. Asset Light heißt ja auch nicht investieren in Kapazitäten. Das heißt, unser Partner, mit dem wir hier vorgehen wollen, den ich leider noch nicht nennen kann, mit dem wir hier vorgehen, der hat halt schon die entsprechenden automatisierten Anlagen, ja, weil er ein erfahrener Hersteller ist. Und da geht es darum, dass wir hier einen guten Partner haben, der das für uns baut. Und Asset Light heißt dann eben auch ja, Reduktion der gesamten Fixkostenstruktur. Das ist ja klar, wenn Sie eine Produktion reduzieren, dann reduziert sich natürlich auch Komponenten in anderen Bereichen, ja, in den administrativen Bereichen. Und das ist für uns schon sehr wichtig, ja.
Man hat diese Neuorientierung ja nicht nur eine, ich sag mal so, operative und strukturelle Komponente, sondern auch eine finanzielle Komponente. Und zwar ganz konkret die Einigung mit dem Anleihegläubiger Patrimonium. Können Sie da vielleicht unseren Hörern nochmal erläutern, was da im Kern vereinbart wurde?
Ja, im Kern ist es ja so, dass wir ist ja ein sogenannter Debt Fund und wir haben im Prinzip uns 25,6 Millionen von Patrimonium geliehen. Das war auch ein Deal, der sich der zu der Zeit absolut gerechtfertigt war, 2022. Aber der ist natürlich auch hoch verzinst. Ja, das ist ja klar in diesem Umfeld von Startup und so weiter. Da sind natürlich hoch verzinste Kredite. Und die Zinslast eines solchen Kredits liegt eben für ein Unternehmen wie uns bei knapp 300.000 Euro im Monat. Ja? Und bei einer solchen Zinslast kann man sich ja vorstellen, in unserem Marktumfeld und bei den Umsätzen, die wir machen, wir prognostizieren ja dieses Jahr 30 Millionen Euro Umsatz, dann können Sie sich natürlich sagen, wenn dann, wenn ihr da müssen Sie schon viel Geld verdienen, damit dann noch ein positives Cashflow-Ergebnis rauskommt oder Net-Ergebnis. Das heißt, für uns wichtig, auf der Passivseite eigentlich eine Bereinigung herbeizuführen. Das ist mit diesem Schritt eben gelungen oder zum größten Teil gelungen. Und die Details sind ja auch in der Ad-hoc von uns genannt. Das heißt, insbesondere muss man eigentlich, das waren sehr konstruktive Gespräche mit Patrimonium, weil Patrimonium auch, glaube ich, sieht, dass wir und die auch so strukturiert ist, dass sie sagt, okay, das macht eigentlich Sinn, hier eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, die Restrukturierung, die wir vorhaben, durchzuführen. Und dazu war hier eine Lösung. Und die ist dann wirklich gemeinsam sowohl mit der Eigenkapital- als auch der Fremdkapitalseite gefunden worden, weil wir für die Restrukturierung natürlich auch eine Finanzierung brauchen von unseren Großaktionären. Die haben sich dann auch bereit dazu erklärt. Wir nennen es Brückenfinanzierung, aber es ist eigentlich schon mehr eine Restrukturierungsfinanzierung, weil natürlich die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, das können Sie sich auch vorstellen, das ist halt alles, die kosten halt auch ein bisschen Geld, ne? Also Sie können.
Da kommen wir gleich mal dazu.
Ja. Aber mit Patrimonium ist eine Lösung gefunden. Inhaltlich konkret heißt das, dass das Patrimonium im Wesentlichen die Verwertung des Campus übernimmt und natürlich dann auch die Kosten trägt. Und wir noch einen Betrag von 5 Millionen ist, glaube ich, genannt worden auch, von 5 Millionen zusätzlich als Ablösebetrag quasi zahlen. Und dann ist dieser Debt im Prinzip erledigt.
Weil Sie ja gerade die Eigenkapitalseite schon benannt haben, da dröseln wir vielleicht das auch noch mal ein bisschen auf. Erstens, für die zweite Jahreshälfte soll eine Kapitalerhöhung geplant sein. Ein strategischer Partner soll mit 10 bis 12 Millionen Euro sich schon bereit erklärt haben, mitzumachen. Können Sie da schon was mehr sagen?
Ja, also ich kann nur sagen, dass wir dann, also dass genauso wie Sie es gesagt haben, es soll eine Kapitalerhöhung stattfinden und ein Partner hat bereits so ist Bereich im Bereich des, so ein Pre-Subscription nennt man das, ja. Aber da sind die finalen Agreements auch noch nicht geschlossen und geschrieben. Aber da liegt halt ein Pre-Subscription vor. Wir gehen aber davon aus, dass das greift und dass wir in der zweiten Jahreshälfte dann auch die Kapitalerhöhung machen können. Wir sind natürlich schon bewusst, dass so eine Kapitalerhöhung, das ist natürlich auch irgendwie für den bestehenden Aktionär immer eine Verbesserung, ja. Aber man muss natürlich sagen, dass diese Kapital ist ja auch ein Signal, also gerade durch die Beteiligung von einem neuen Investor, ist ja ein Signal für eine sehr starke Sicht auf die Zukunft des Unternehmens, ja. Also es geht ja keiner rein mit 10, 12 Millionen bei Enapter, wenn er nicht sagt, das ist genau die Story, die ich haben will. Diese restrukturierte Enapter mit Fokus, mit einer klaren Fertigungsstrategie, die Asset Light ist im Prinzip, das ist natürlich dann, und genau deshalb kommt ja der Investor auch rein, weil er sagt, das ist eine ganz saubere, nachvollziehbare Neuausrichtung, die den Markt berücksichtigt und eben auch das, was Enapter eigentlich leisten kann. Also, wenn ich ausfinde, zum Beispiel, wenn wir in China produzieren oder auch in den USA, dann ist das immer, weil es sind ja bestehende Unternehmen, dann ist das immer bedarfsabhängig. Also, ich muss keine, das heißt, die halten jetzt nicht, da werden jetzt nicht endlos Leute nur für uns vorgehalten oder wir müssen die irgendwie vorfinanzieren, sondern wir haben ein Projekt und sauber mit Projektfortschritt und Cashflow-Aligned geschieht die Produktion. Und wir atmen im Prinzip dann über diese Produktionseinheiten. Während wenn ich jetzt in Pisa produziere, natürlich, ja, dann muss ich halt die komplette Mannschaft immer volumenunabhängig vor. Ist im Übrigen auch kein Statement gegen unser italienisches Team, was immer wirklich, daran liegt es ja auch nicht, sondern es ist einfach ein Statement, dass sich der Markt anders entwickelt hat. Ja? Und dass wir hier den Campus natürlich jetzt sozusagen verlieren, ist halt, oder dass der jetzt verwertet wird von Patrimonium, das ist halt Teil des Deals. Ja.
Okay, weil Sie gerade den Markt nochmal angesprochen haben, da wollen wir natürlich auch nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Sie haben im Rahmen dieser Neuausrichtung bekannt gegeben, dass sie auch ihr Angebot verbreitern wollen, also nicht nur ihre eigene AEM-Technologie vermarkten, sondern auch künftig alkalische Elektrolyseure. Wir haben an dieser Stelle schon ein paar Mal über diese Technologie gesprochen, aber jetzt müssen wir uns trotzdem mal erklären, wie das jetzt alles in Zukunft ineinander greifen soll.
Ja, das ist halt so, die AEM-Technologie, die wir haben, die ist für die Intermittenz natürlich sehr gut, bis zu einem Bereich X, sagen wir mal so, bis zu einem Bereich vielleicht von 5 Megawatt, vielleicht eigenständig. Ab dann muss man sagen, ist eine Kombination, also ist jetzt zu technisch, aber wegen Hochlaufzeiten, Vorwärmzeiten und so weiter, aber ab dann ist eine Kombination aus diesem sehr schnell, also aus einer AEM, die Schwankungen sehr schnell auffängt, und einem alkalischen, der im Prinzip in dem nicht schwankenden Bereich, kann man sich ja vorstellen, bei einem Windpark, dass es eine bestimmte Untergrenze gibt, wo die Stromzufuhr nicht schwankt und nur darüber spitzen. Ja? Und hier kann man, und genau diese Kombination will man ja eigentlich abdecken, und die braucht eben zwei Technologien, das ist AEM aus unserer Sicht und alkalisch. Und für diese Kombination haben wir uns einen Partner in China gesucht und gefunden. Das ist China Huadian, ja, das ist ein Fortune 500 Unternehmen, einer der größten Hersteller von alkalischen Geräten. Wir haben wirklich viele Geräte geprüft, hinsichtlich Performance, Qualität vor allen Dingen, aber auch hinsichtlich dann Serviceability in Europa und so, das ist ja auch wichtig, ja, oder vielleicht sogar noch wichtiger für den Endkunden, ja. Ist ja weniger wichtig, welches Gerät wir genau geprüft haben, ist wichtig, ich kriege da einen guten Service, ich habe da ein Top-Unternehmen, finanziell stabil an der Hand, und das ist halt ein Fortune 500 Unternehmen, super stabil, produzieren, glaube ich, selber 280 Gigawatt Strom pro Jahr, also etwa mehr als Deutschland insgesamt, ja, produziert. Und die sind natürlich dann als Partner von uns im Bereich alkalische Elektrolyseure. Also die Kombination macht Sinn von AEM und alkalischen bei großen Projekten, und der Partner macht Sinn. Und deshalb nehmen wir es mit ins Programm. Jetzt kann natürlich auch jemand nur den alkalischen Elektrolyseur bei uns bestellen, und das ist sogar gewünscht. Warum? Weil wir machen eigentlich jetzt, wenn wir Projekte auslegen, dann wollen wir dem Kunden einfach die Alternativen zeigen. Wir wollen sagen, du kannst nur AEM machen, dann ist das deine Lösung. Du produzierst so viel Wasserstoff, und das sind die Kosten für den Wasserstoff, also wahrscheinlich mit AEM mehr, aber zu einem höheren Preis ab einer bestimmten Größenordnung von Projekt. Oder du warst nur alkalisch, dann ist es weniger, aber wahrscheinlich am günstigsten. Und was ist, und die entscheidende Frage ist, wo positioniert sich der Kunde? Das heißt, macht er bei einem 50 Megawatt Projekt nur alkalisch und akzeptiert, dass er mit einer deutlich geringeren Wasserstoffproduktion, aber zum besten Preis oder zum günstigsten Preis rauskommt, oder macht er einen Mix und erhöht halt die Produktionsmenge. Ja, und genau das wollen wir den Kunden bieten, dass wir wollen nicht zu den Kunden gehen und sagen, wir haben AEM, das ist das Beste auf der Welt und damit geht alles, sondern wir wollen sagen, du hast ein Problem, jetzt lassen wir über die Lösung sprechen. Das kann das AEM-Gerät von Inapta sein, das kann aber auch eine Kombination aus AEM und alkalischen sein, das kann sogar nur alkalischer Elektrolyseur sein. Und ich glaube, mit dem Approach ist es auch ehrlich. Ja? Es ist ehrlich, den Kunden gegenüber zu sagen, wir sind nicht immer die beste Lösung. Die beste Lösung hängt von deiner Situation ab. Wie ist die Stromversorgung? Was kostet der Strom? Wie ist die Abnahme? Also wenn du bei einer 50 Megawatt Anlage, Windanlage nur Abnehmer hast für 20 Megawatt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, hier eher alkalisch zu gehen und zu sagen, ich produziere so günstig wie möglich, willst du aber deutlich mehr produzieren, weil du vernünftige Abnehmer hast für den Wasserstoff, dann reden wir über andere Lösungen. Und ich glaube, dass diese Kombination, diese Technologieoffenheit, die wir dadurch ja auch nach außen tragen, letztlich zum Vorteil unserer Kunden ist, Und damit eigentlich auch zum Vorteil von Inapta. Ja, wir werden vielleicht nicht jedes Projekt AEM verkaufen, aber wir werden dafür eine Lösung verkaufen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
Wie sieht es denn generell mit der Vertriebsorganisation dann zukünftig aus? Läuft das dann weiterhin über Sie oder teilen Sie sich das mit Ihrem Partner auf?
Ja, also in China jetzt gerade so der alkalische Bereich, den macht natürlich Huadian sowieso, ja, und die würden dann uns natürlich mit anbieten, wenn es Sinn macht für den Kunden, die haben den gleichen Approach wie wir. Ja, dann machen die das mit da bieten die durchaus ein AIM von den Adaptern mit an. Alles außerhalb von China wird natürlich vertrieblich weiter von uns betreut oder unser Partnernetzwerk mit. Ja, wir haben ja noch immer sehr viele Partner. Ja, wir sind ja im direkten Vertrieb, aber wir haben ja auch sehr viele Partner weltweit. Also unser Partnernetzwerk wird natürlich weiter weltweit die Lösungen von Inapt, aber eben auch dann die Partnerlösungen anbieten können. Ja, also verschieblich ändert eigentlich für uns nichts. Wie gesagt, nur Vadien dazu.
Okay. Jetzt ist das ja, wie gesagt, eine sehr tiefgreifende Neuausrichtung. Wie ist denn da jetzt der zeitliche Fahrplan? Und Sie haben ja jetzt auch, glaube ich, die Prognose für dieses Jahr aufgehoben. Wann können die Anleger oder generell der Markt mit neuen Prognosezahlen rechnen?
Die wollen natürlich bald möglichst rausbringen, was der Markt ja auch braucht. Aber da kann ich jetzt kein konkretes Datum nennen, weil da müssen halt doch so ein paar Maßnahmen, da sind ja auch Gespräche jetzt in Italien und so weiter. Ja, also da braucht man noch zwei, drei. Es macht keinen Sinn, jetzt eine Prognose rauszuhauen und nach zwei Wochen einkassieren. Sondern da wollen wir, sobald die Daten konkret sind, aber es wird sehr bald sein, werden wir natürlich eine Prognose rausgeben. Die wird sich nicht im Umsatz wird sich da wenig verändern, sondern wir müssen natürlich genau gucken, welche Effekte wir jetzt hier durch die Bereinigung der Passivseite und die Bereinigung in der Operations, welche Effekte das an notwendig macht in der Bilanz. Und das müssen wir jetzt machen. Jetzt machen wir den Halbjahresabschluss erstmal und da werden die ja alle verarbeitet, sowieso, ja. Und ich denke, dass wir parallel spätestens mit der Veröffentlichung, die ist ja im August, wird ja veröffentlicht sowieso, spätestens mit der Veröffentlichung des Halbjahres werden wir sicherlich eine neue Guidance rausgeben.
Okay. Herr Dr. Lagmann, herzlichen Dank, dass Sie uns den Einblick in die Neuausrichtung Ihres Unternehmens gegeben haben. Und wir sind natürlich gespannt, wie die Erfolge sich dann zeigen.
Es tut mir auch leid, dass ich gar nicht in die Details gehen kann. Natürlich kann ich Ihnen jeden Arbeitsstrang jetzt aufmachen. Also ob das jetzt eine Verlagerung ist oder dies und jenes. Ja. Aber da müssen Sie sich einfach gedulden auf die, weil wir halt dann doch am Kapitalmarkt sind, nicht wahr? Da müssen wir dann doch uns gedulden, bis wir dann das allgemein veröffentlichen. Genau. Aber es mag durchaus sein, dass wir noch zwei, drei Mal in den nächsten Monaten miteinander sprechen.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, aber seien Sie versichert, das ist wirklich eine Maßnahme, die stellt Inapt komplett neu auf.
Ja. Okay, wir sind gespannt. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Herr Müller.
Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich natürlich fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach Nebenwerte Welt im Gespräch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder Ihrer bevorzugten Plattform. Und ich freue mich dann, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Also machen Sie es gut, Ihr Carsten Müller.